FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Es ist nicht einfach, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen solch Fußball zu spielen. Und deswegen bin ich stolz auf die Leistung. Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Aber ich glaube, das sind heute viele im Stadion.
Ja, mich eingeschlossen. Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Gegen Bayer Leverkusen in Müngersdorf, im Rhein-Energie-Stadion. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Und ich nehme auch mal schwer an, dass ihr ebenso enttäuscht seid über das Ergebnis. Da machst du im Grunde fast alles richtig. Zeigst eine super Partie gegen den ungeliebten Nachbarn. Spielst hier Chance um Chance raus. Also teilweise hat der FC Bayer wirklich hergespielt. Ich kann mich an kein Duell in den letzten 10, 15 Jahren erinnern, wo der FC phasenweise so dominiert hat. Und du triffst einfach diese Kiste nicht. Und ich bin fast verrückt geworden auf meinem Reporterplatz. Die Fans im Stadion, denen ist es nicht anders gegangen. Euch vermutlich auch nicht, wenn ihr da wart oder das Spiel anderweitig verfolgt habt. Eine Niederlage, die, wie ich finde, ganz, ganz schwer zu akzeptieren ist, weil du einfach viel, viel mehr verdient gehabt hättest. Aber du bist es eben dann auch selbst schuld, weil du die Tore nicht gemacht hast. Also der FC hat es mehrfach auf dem Fuß gehabt, ja, seine Treffer zu erzielen und das Ding nach Hause zu bringen, die 3 Punkte in Müngersdorf zu halten. Es hat an diesem Samstagnachmittag nicht sollen sein. Und damit ist auch das Ziel Klassenerhalt immer noch nicht erreicht. Das ist weiter vertagt. Aber die Situation sieht ja immer noch relativ komfortabel aus. Klar, darf sich jetzt nicht entspannt zurücklegen. Nein, nein, also da fehlt vermutlich noch ein klein bisschen was. Wobei selbst diese 31 Punkte vielleicht sogar schon reichen, wenn Wolfsburg und St. Pauli jetzt nicht noch eine Serie hinlegt. Aber da kannst du dich natürlich nicht drauf verlassen. Und du willst ja auch, wenn du auf dem Platz stehst, gewinnen und willst weitere Punkte anschreiben. Und von daher muss ja die Devise sein beim FC weiter Vollgas. Aber jetzt habe ich schon wieder ganz lange geredet und nicht einmal Hallo gesagt. Ja, willkommen zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Und so enttäuschend dieses Ergebnis gegen Leverkusen ist, diese 1-2-Niederlage, dieser Fußballnachmittag hatte noch einen großen Makel, auch für mich ganz persönlich. Und da muss ich mich an dieser Stelle hier im Radio Köln FC-Podcast erstmal bei allen entschuldigen, ja, die nicht im Stadion sein konnten und gerne dieses Spiel übers FC-Radio verfolgt hätten. Ja, wir übertragen ja immer die kompletten 90 Minuten. Ich kommentiere durch, versuche da immer Vollgas zu geben. Und es hat auch das nicht hingehauen an diesem Samstag. Irgendwie hat uns die Technik einen Streich gespielt. Wir sind immer noch in der Ursachenforschung, wir wissen immer noch nicht genau, woran es gelegen hat. Irgendwie wollte das Signal, das aus dem Stadion erstmal ins Radio Köln Sendestudio rübergeschickt wird, nicht rein in den Stream. Da ist nochmal so ein Rechner zwischengeschaltet und der hat irgendwie nicht gemacht, was er sollte. Wir sind da dran. Und ich kann mich einfach nur entschuldigen, dass übers FC-Radio die kompletten 90 Minuten leider gar nichts zu hören gewesen ist. Ist auch für mich der Worst Case, tut mir super leid. Hätte euch dieses Spiel gerne in die Lautsprecher gebracht, auch wenn es jetzt kein schönes Ende gab bei dieser Partie und der erhoffte Sieg gegen ja den Rivalen ausgeblieben ist, aber sowas sollte natürlich nicht vorkommen, ist doch klar. Und ja, wir sind weiter dran und sind auch zuversichtlich, dass die gute Nachricht, dass das bis zum nächsten Spiel, bis zum Auswärtsspiel gegen Union behoben ist und ihr wieder, ja, dann hoffentlich in den Genuss von 90 Minuten FC-Radio kommt. Und dann tütet der FC hoffentlich in diesem Spiel den Klassenerhalt ein. Und ja, dann ist das irgendwie dann wieder alles gerade gerückt. Also nochmal an dieser Stelle eine dicke Entschuldigung, dass es technisch nicht umsetzbar war, euch wie gewohnt dieses Spiel ins FC-Radio zu bringen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann euch aber versprechen, dass ich, so gut es geht, meinen Job gemacht habe, auch wenn es technisch nicht funktioniert hat. Ich habe durchkommentiert die kompletten 90 Minuten bei Radio Köln. Die Kollegen schalten ja immer wieder live raus zu mir ins Stadion. War ich auch zu hören. Also zumindest das hat funktioniert. Und deswegen kann ich euch jetzt hier im Podcast wie gewohnt ja das Spiel nochmal zusammenfassen in einer Collage mit ja den Höhepunkten, den gefühlt hunderten hochkarätigen Torchancen des 1. FC Köln und wie gewohnt mit vielen Reaktionen von den FC-Protagonisten. Vom einzigen, leider einzigen Kölner Torschützen Luca Waldschmidt, vom Keeper Marvin Schwäbe, der an diesem Tag seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, sich mit der Mannschaft zusammen leider nicht beschenken konnte. Und natürlich gibt es auch Reaktionen vom Trainer René Wagner. Also hier die Zusammenfassung meiner Reportage aus dem FC-Radio, das ihr leider nicht hören konntet an diesem Samstag. 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Und im Anschluss daran freue ich mich, dass es in dieser Folge einen ganz besonderen Gast gibt im FC-Podcast. Er hat schon eine ganz, ganz lange Leidenszeit hinter sich, aber ich habe ihn getroffen und er war jotop und hat viel und schön erzählt, wie es ihm geht, wie er den FC gerade verfolgt, was seine Ziele sind. Freut euch auf Timo Hübers gleich nach der Zusammenfassung hier im FC-Podcast. Bitteschön.
Kleines Derby oder Nachbarschaftsduell, ich sag mal so, Hauptsache Heimsieg. Unter dem Motto gehen wir es mal an. 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Bei herrlichstem Frühjahrswetter, bei ausverkauften Rängen, 50.000 im Rhein-Energiestadion. Die Hymne läuft, die Schals werden geschwenkt. Es kann losgehen.
Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir viel Energie brauchen, dass wir den Plan umsetzen wollen, dass wir Leverkusen stressen wollen. Das haben wir unfassbar gut gemacht.
Andrich, auch heute wieder in der Dreierkette, hat da seine neue Rolle gefunden, der Leverkusener Kapitän. Jetzt aber in Schwierigkeiten, El Malla klaut den Ball, ist im Strafraum, El Malla rechts vorbei. Scheide Malla mit der ersten dicken Chance zur Führung nach 2:30. Langer Ball wird sofort abgefangen vom FC, der hier voll drin ist in dieser Partie. Meiner treibt den Ball über die rechte Seite. Sebulonsen lässt Teller ins Leere laufen. Wieder Meiner. Kaminski kann aufdrehen, ist schon am Strafraum. Kaminski wird abgelaufen, setzt nach. Kaminski aus dem Netz. Vierte Minute, nächste Chance zur Führung. Grimaldo. Fehlpass. Ah, und dann zu ungenau von Simpson Pusey, aber der Konter läuft noch. El Malla kann auf die Kette zumarschieren. El Malla am Strafraum, linker Fuß. El Malla, Blaslich hält.
Am Ende, die Mannschaft unter der Woche, die haut sich in jedes Training rein und ich finde, es wäre auch der Mannschaft gegenüber nicht fair, dann irgendwas zu zügeln, sondern die haben Energie, die wollen drauf, die wollen auch viel Stress machen, die wollen mit Ball Fußball spielen.
Cenk, Zweikampfsieger, Ball gewinnt. Und jetzt geht's schnell. Kaminski dreht sich um die eigene Achse, er muss dann doch Tempo rausnehmen, zurückspielen auf Cenk, Kaminski, Martel. Kurzes, direktes Passspiel und eine Fehler. Achtung, Cenk mit der Rissschance. Pfosten! Pfosten und der Ball springt in die Hände von Schwäbe. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein kleines Geschenk für den 31-Jährigen. Und Meiner marschiert über die rechte Seite. Vorne nur El Malla. Tiefer Ball auf El Malla. Bekommt er den? El Malla ist im Strafraum. El Malla! Und wieder Blaswig. Wieder Blaswig. Aber El Malla ist da ordentlich geschoben worden von hinten. Robert Hartmann hat es laufen lassen und El Malla ist ja auch noch zum Abschluss gekommen. Bülter mit der Flanke, flach rein an den Fünfer, abgeblockter Ball, Nachschuss und wieder Blaswig. Und im Nachfassen ist er dann da und pflückt den Ball runter. Erik Martel mit der nächsten Chance zum 1:0. 29. Minute. Und jetzt fast der Fehlpass und El Malla dazwischen. Das Tor ist leer. El Malla! Pfosten! Pfosten El Malla! Er trifft das leere Tor nicht. Gibt's das?
Um in die Situation zu kommen, muss man viel investieren. Das hat er getan und das war auch nicht die einzige Chance, die er hatte. Und da muss er weiter dran arbeiten. Das tut Said jeden Tag im Training. Das sehen wir unter der Woche immer, dass er da auch bei Abschlüssen dabei ist, dass er die trainiert. Und heute ging er halt nicht rein. Und das ist für alle hier im Stadion ärgerlich, für uns genauso wie für ihn. Aber der Junge macht das nicht mit Absicht. Und von daher brauche ich mit ihm da heute auch nicht sprechen. Der wird morgen aufwachen und wird sich vielleicht immer noch ein bisschen ärgern. Aber irgendwann sollte er es auch vergessen, weil es hoffentlich dann auch in Zukunft viele Situationen geben, wo er den reinknallen kann.
Teller an der Strafraumgrenze, legt dann ab für Grimaldo, der wieder ins Zentrum, Steckpassversuch, Handspiel reklamiert und da gibt es Elfmeter, es gibt Handelfmeter für Leverkusen. Oh, wäre das bitter, 41. Minute, Handspiel entscheidet Robert Hartmann von Erik Martel, Die Hand soll da zum Ball gegangen sein.
Ich glaube, mehr als den Arm hinter meinem Körper zu lassen, kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, wo ich sie sonst hin tun soll. Das ist für mich eine natürliche Bewegung dann auch zum Ball, aber es ist niemals gewollt, dass der Ball da irgendwie mit dem Arm gespielt wird, eher mit der Brust, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein Stück weit hart, dass er es nicht mal draußen anschaut, weil ich glaube, es gab schon auch andere Situationen in der Bundesliga-Saison, wo der Schiedsrichter dann auch rausgegangen ist und sich das nochmal mit dem VAR angeschaut hat. Deswegen, ja, kann ich nicht nachvollziehen.
Das ist kein Elfmeter für mich. Die Begründung des Schiris war, dass der Arm rausgeht. Der Arm geht nicht raus, der ist hinterm Körper. Dann trifft der Ball die Schulter und dafür ist dann kein Elfmeter für mich.
Da ist der Pfiff. Schick läuft an, linker Fuß. Schwäbe ist dran, aber der Ball im Tor. Schwäbe ist dran, hat die Ecke, aber der Ball im Tor zu scharf geschossen und Leverkusen führt hier tatsächlich mit 1:0 und keiner weiß, warum.
Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir mega viele Chancen schon aufs 1:0 gehabt, haben die nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es trotzdem eine Qualität, die uns auszeichnet, dass wir immer weiter gemacht haben.
Und Marvin Schwäbe bekommt den Ball sofort wieder von Simpson Pusey, muss jetzt den langen Ball spielen. Sebulonsen verlängert. Elmala im Lauf der Elmet Andrich. Wieder ist er gerade noch so dran im Fallen. Dann Elmala. Knapp zu spät gegen Blaswig. Wobei, ich glaube, Elmala hat den Ball sogar noch getroffen mit der Fußspitze. Aber Blaswig hat geblockt. Es fehlt wirklich immer wieder nur so ein Quäntchen beim FC. Martel. Rechts raus auf Meiner. Ball ein bisschen kurz, aber Meiner ist vorbei. Atapsova vorne Elmala und Kaminski. Jetzt muss der Pass kommen. Meiner auf Kaminski, Kaminski und wieder El Plasnik. Wieder El Plasnik. Wie viel Chancen denn noch beim 1. FC Köln? Freie Schussbahn, Jakub Kaminski zu zentral aufs Tor gebracht und jetzt die Leverkusener mit diesem Konter. Schick, Tor, Schick, Tor, 2:0. Es ist der Wahnsinn.
Ich glaube, wo das 2:0 gefallen ist, haben wir auch die dicke Chance aufs 1:1 kassieren. Dann nach dem Konter das 2:0 und haben dann trotzdem wieder weitergemacht.
Elmala, vorne ist erstmal keiner mitgelaufen. Elmala muss es alleine machen. Elmala gegen Andrich. Immer noch Elmala. Jetzt zieht er das Tempo an. Schuss abgeblockt von Andrich. Nochmal Elmala. Jetzt mach ihn doch. Der Ball überm Tor. Der Ball überm Tor. Der FC macht und tut. Er versucht weiter alles, um hier zum Anschlusstreffer zu kommen, aber ich habe das Gefühl, so langsam schwinden auch die Kräfte. Sie sind ein enorm hohes Tempo gegangen, schon in der ersten Halbzeit. Und sie müssen natürlich immer wieder die Konter verhindern, denn darauf lauert Leverkusen, um hier endgültig alles klar zu machen. Waldschmidt nach seiner Einwechslung hatte noch eine Kopfballmöglichkeit, aber der Ball war nicht platziert genug. Jetzt vielleicht nochmal Elmala gegen Andrich. Elmala geht ins Dribbling, zieht vorbei, hat den Ball auf dem rechten Fuß und dann ist doch wieder einer da. Dann nochmal Elmala und dann Waldschmidt. Tor, 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 Tor. Jetzt ist der Ball endlich drin. Jetzt ist er endlich drin. Anschlusstreffer, Luca Waldschmidt.
Ja, ich habe gehofft, dass Zeit irgendwie mich sieht. Der Ball ist dann halt hingesprungen, auch gut. Und ja, ich glaube, aus 7 Metern, ähnlich wie beim Elfmeter, so einfach konzentrieren, die Ecke zu treffen und dann geht er rein.
Wieder Waldschmidt. Chavez. Elmala wird runtergerissen. Kein Pfiff. Selbst Pusey. Klasse Grätsche. Jetzt ist Platz dafür Niang. Niang am Strafraum. Niang liegt ab auf Thiemann. Thiemann 1-2 Übersteiger. Thiemann in den Rückraum. Schuss, Chavez wird geblockt. Waldschmidt links vorbei. Elmala mit dem Ballgewinn. Elmala an der Torauslinie, Querpass und nochmal Ecke. Und nochmal Ecke. Die letzte Chance in diesem Spiel. Kurz ausgeführt von Elmala. Flanke Castro Montes, Kopfball. Und auf der Linie Tapsoba. Simpson Pusey nochmal. Kaminski, Chavez und Blaswig hält. Und Blaswig hält. Und Blaswig hält.
Dann haben wir 2:1 gemacht und dadurch das Spiel spannend gehalten. Aber es gibt manchmal so Tage, da will der Ball einfach nicht so oft rein.
Und dann ist das Spiel beendet und Leverkusen gewinnt mit 2:1. Und kein Mensch weiß warum, wieso, weshalb. hier und heute hat ganz sicher nicht die bessere Mannschaft gewonnen.
Es ist nicht einfach, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen solch Fußball zu spielen. Und deswegen bin ich stolz auf die Leistung. Ich bin enttäuscht über das Ergebnis. Aber ich glaube, das sind heute viele im Stadion.
Katastrophe, ne? Chancenverwertung war grottenschlecht. Viele Entscheidungen vom Schiedsrichter.
Ja, ehrlich gesagt, hier ist es immer schwer, diesen Elfer zu überprüfen. Also man hatte irgendwie das Gefühl, den hätte es nicht geben sollen. Dann hätten wir einen Unentschieden gehabt.
Ein starkes Spiel hat sich nicht belohnt, so einfach.
FC halt, ne?
Mir war nicht so wirklich nach Lachen, aber ich kann den Fan auch verstehen. Galgenhumor, anders hast du es irgendwie auch nicht ausgehalten. Diese Niederlage gegen Leverkusen. Ist so passiert, kannst du nichts dran ändern. Jetzt aber versprochen, nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf dieses kleine Derby gegen Leverkusen. Überhaupt auf diese Saison des ersten FC Köln, ja, von einem Mann, von einem Spieler, den wir jetzt seit Monaten leider nicht mehr auf dem Platz sehen können, weil er sich ja schwer verletzt hat beim Auswärtsspiel zu Saisonbeginn in Dortmund, schwer am Knie verletzt hat, sich zurückkämpft mit einer langen, langen Reha. Aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, im Gespräch mit mir am Geißbockheim in sehr gemütlicher, schöner Atmosphäre, war richtig gut drauf und hat uns ja tolle Einblicke gegeben, wie er die Entwicklung beim FC sieht, neuer Trainer, wie zuversichtlich er ist für das Ziel Klassenerhalt, aber vor allem dann auch persönlich, ja, wie es ihm wirklich geht in dieser langen Reha, was ihm hilft, was ihm Hoffnung macht und wo es hingehen soll, was sein großes Ziel ist. Die Rede ist von Timo Hübers. Heute, sprich Dienstagnachmittag, haben wir uns zusammengesetzt am Geißbockheim. Timo, wir sitzen bei herrlichstem Frühlingswetter hier in der, ich nenne es mal, Spieler-Außen-Lounge, also vor den Trainingskabinen mit einem schattigen Sonnenschirm. Wie geht's dir?
Ja, ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade meine Reha-Einheit für heute beendet. Ist ja doch vom Umfang dann ja oft auch zeitintensiv, aber ist ganz gut vertragen und ja, lässt sich jetzt aushalten hier.
Über 4 Stunden warst du, glaube ich, aktiv heute. Was stand da so alles auf dem Plan?
Ja, wir haben uns ja schon immer so einen Plan über die Woche. Dann haben wir heute recht viel ja für die vordere Seite oder für die vordere Kette des Oberschenkels viel Krafttraining gemacht für die betroffene Seite, weil ich da schon noch ein Kraftdefizit habe, alleine bedingt dadurch, dass ich auch länger auf Krücken war und die Muskeln dann recht schnell flöten gehen. Da liegt im Moment auch so ein bisschen der Fokus drauf, ja, sich die Kraft wieder zu holen, dass der Muskel wächst. Genau, das sind dann schon anstrengende Einheiten.
Über diesen langen, beschwerlichen, ich nehme mal an, dass das mitunter sehr beschwerlich ist, Weg zurück auf dem Fußballplatz, über deine Ziele, was so ja, dir vorschwebt in der Zukunft, reden wir gleich ausführlich. Lass uns jetzt nochmal kurz einen Break machen und zurückgucken auf das Spiel gegen Leverkusen. Das Heimspiel liegt ja erst 3 Tage zurück. Wie hast du es verfolgt?
Ja, ich war tatsächlich die letzte Zeit ja nochmal an einem anderen Ort für meine Reha. Ich war 2 Wochen weg, deswegen habe ich es nur im Fernsehen gesehen. Ja, habe aber eine super starke FC-Mannschaft gesehen, ja, denen das Glück nicht vergönnt war am Wochenende und ja, leider 2-1 verloren haben, unverdienterweise.
Ich musste ein paar Mal vor Verzweiflung ins Mikro beißen, aufgrund dieser vielen Torchancen, die der FC leider nicht nur hat nutzen können. Wie verzweifelt warst du zwischendurch?
Ja, ähnlich. Ich meine, ich kenne ja jetzt die Rolle des Zuschauers schon ja fast ein halbes Jahr. Deswegen, ja, man ist schon ein bisschen distanzierter, aber man fiebert natürlich trotzdem super mit, gerade jetzt in der Crunch-Time, wenn es ja wirklich ja um Punkte geht. Da geht es eigentlich nicht mehr darum, ja, wie haben wir denn gespielt, ist da eine Entwicklung zu erkennen, sondern da geht es ja wirklich um Punkte. Deswegen war es super ärgerlich. Ja, aber trotzdem gibt der Auftritt ja Mut, dass wir das Ding jetzt über die Ziellinie bringen in den nächsten Spielen.
Du hast ja auch schon ein paar, in Anführungsstrichen, Schlachten gegen Leverkusen geschlagen. Aber also ich kann mich nicht mal annähernd an ein Duell mit Leverkusen erinnern, wo der FC phasenweise wirklich so dominant war und Leverkusen fast hergespielt hat.
Mhm, ja, wir haben mit unter Steffen Baumgart auch 2 Spiele in Leverkusen gehabt, die wir gewonnen haben, wo wir aber absolute Außenseiter waren, auch ja eigentlich nicht wirklich das Spiel gemacht haben, nicht wirklich dominant waren. Das war das Spiel ganz anders tatsächlich. Also habe ich so lange auch nicht gesehen. Ich glaube, die Leverkusener, ja, waren zwar, glaube ich, ja, froh über den Sieg, aber wahrscheinlich nicht über die Art und Weise, weil wir dem Spiel schon unseren Stempel aufgedrückt haben. Und ja, wenn es da einen fairen Spielverlauf gegeben hätte, hätte es ein anderes Ergebnis gegeben. Aber ja, so sind wir leider viel im Konjunktiv.
Was ist dir in der 36. Minute durch den Kopf gegangen? Zeit sprintet zwischen einen Rückpass, umkurvt den Keeper und trifft dann den Pfosten. das ganze Stadion war sich sicher, das ist jetzt die Führung, aber es ist dann anders gekommen.
Ja, erstmal spekuliert er richtig gut auf dem Ball, hat glaube ich ein richtig gutes Timing, dass der Verteidiger den Pass noch spielt, er aber schon auf dem Weg ist, macht es dann eigentlich perfekt und ja, wahrscheinlich in 18 von 20 Fällen oder 19 von 20 Fällen ist es auch ein Tor, dieses eine Mal halt nicht. Ich meine, klar, der Winkel war auch etwas spitzer, aber ich glaube, ja, dass er den sonst reinmacht und dann glaube ich, ja, schon zu hadern gehabt mit der Szene.
Aber insgesamt finde ich, hat er ein sehr starkes Spiel gemacht. Ich glaube, er hatte am Schluss 9 oder 10 Torschüsse, also weit mehr als alle Leverkusener zusammen. Und überhaupt mit 19 Jahren, was er für eine Saison spielt, es wird ja auch seit Tag 1 viel über ihn geredet, ist es schon erstaunlich, oder? Wie betrachtest du das aus der relativen Ferne?
Ja, nicht nur, dass es seine erste Bundesliga-Saison ist, sondern auch mit dem Hype, der um ihn hier geschieht, um Wechselgerüchte, um Kometenstarts, um Nationalmannschaft. Also das muss man ihm echt lassen. Er konzentriert sich voll aufs Fußballspielen, haut hier alles raus, bringt sich ein. Deswegen ist das schon beachtenswert, wie er sich schlägt hier die Saison.
Es hat noch einen Aufreger gegeben, den Handelfmeter. Der DFB hat jetzt nachträglich gesagt, war eine Fehlentscheidung. Schiedsrichter Hartmann unmittelbar nach dem Spiel. Ich hatte doch eine falsche Wahrnehmung, hätte mich jetzt lieber doch anders entschieden. Kannst du sowas noch hören von den Schiedsrichtern? Also den FC hat es schon öfter getroffen, aber es betrifft natürlich auch immer wieder mal andere Bundesliga-Vereine, wo dann nachträglich gesagt wird, falsche Entscheidung vom Schiedsrichter, vom VAR, wem auch immer.
Ja, ich meine, ich finde es ja gut, dass sie sich dann selbstkritisch mit sich selbst auch auseinandersetzen, aber du sagst es, am Sonntag kann man sich da nichts mehr von kaufen, wenn da eine Stellungnahme folgt vom DFB. Ich meine, es war jetzt zum wiederholten Male auch gegen die Dortmunder. Man sagt ja eigentlich immer so schön, dass sich sowas über die Saison eigentlich ausgleicht. Vom Gefühl her, diese Saison nicht so ganz, aber kommen ja auch noch 3 Spiele, vielleicht haben wir da mehr Glück mit Schiedsrichterentscheidungen.
Ja, und du hast es gesagt, der FC hat insgesamt ja eine wirklich starke Vorstellung geboten. Was lässt sich da jetzt für den Saisonendsport, die letzten 3 Spiele, Positives rausziehen?
Ja, dass man mit so einer Leistung jetzt die beiden nächsten Spiele auch gewinnen kann. Also ich glaube, darum geht es, das jetzt wirklich über die Ziellinie zu bringen. Ich glaube, wir haben schon profitiert davon, dass wir einen super Saisonstart hatten, sind dann in eine schwierigere Phase gefallen, haben dann aber immer wieder es geschafft, die wichtigen Spiele auch zu gewinnen, sei es gegen Mainz, gegen Wolfsburg, gegen Bremen. Ich glaube, das waren ja schon immer so kleine Turnaround-Spiele, wo wir dann echt uns wieder ein Polster verschafft haben. Und jetzt gilt es, das einfach nur noch über die Ziellinie zu bringen, die Ausgangslage rein aus Tabellensicht ist super.
Ja, 5 Punkte weiterhin vor St. Pauli. Was glaubst du, ein Sieg reicht und dann ist das Ding unter Dach und Fach?
Ja, ich weiß nicht, tue ich mich schwer mit, jetzt irgendwie eine Prognose zu geben, aber es ist auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren, nicht nur den Abstand groß zu halten, sondern auch einfach die letzten Spiele mehr Punkte zu holen als die Mannschaften unter uns. Das ist absolut im Rahmen des Möglichen.
Wenn man die Spieler dann im Interview auch nach den Spielen immer fragt, guckt ihr auf die Tabelle, rechnet ihr rum, dann heißt es immer, nein, wir konzentrieren uns nur auf uns. Jetzt kannst du ja mal ganz ehrlich sagen, wie viel rechnet ihr tatsächlich?
Ja, natürlich schaut man auf die Tabelle. Man schaut auch, wie St. Pauli gespielt hat, wie Wolfsburg gespielt hat. Also müssen wir nicht drum herum reden. Aber daraus dann Statements abzuleiten, die irgendwo in der Presse landen, ich glaube, da tut sich keiner einen Gefallen mit. Aber klar, gibt es intern auch paar Rechnungen, wie viele Punkte denn reichen könnten.
Du als Innenverteidiger, wie findest du, machen es Simpson, Pusey und Cenk gerade in der Viererkette?
Super gut. Also Cenk hatte, glaube ich, schon keinen leichten Stand über die gesamte Hinrunde, hatte auch wenig Einsatzzeiten und ist super eindrucksvoll jetzt zurückgekommen. Ich glaube, er tut auch als Typ der Mannschaft super gut. Ist ein sehr angenehmer, sehr positiver Typ, hat immer eine gute Energie im Training, aber auch in den Spielen und hilft uns da ungemein, haut sich voll rein. Und Jamai finde ich wirklich bemerkenswert, was er in seinem Alter schon von der Ruhe ausstrahlt, für ein super Auge hat, auch im Zweikampf, aber auch, wo er seinen ersten Kontakt hin mitnehmen muss, dass der Gegner ins Leere läuft. Also da hat er wirklich ich glaube, gut was in die Wiege gelegt bekommen und im Moment machen sie es super gut.
Ist Cenk so ein super Beispiel dafür, dass Spieler manchmal von außen viel zu schnell abgeschrieben werden? Also in der Winterpause hieß es ja schon, habe ich teilweise auch gelesen, dann der wird wahrscheinlich wieder wegverliehen, das wird nichts mehr und jetzt ist er ja eigentlich nicht wegzudenken aus der ersten Elf.
Ja, absolut. Ich glaube, da tut man den Jungs manchmal Unrecht. Das liegt alles so dicht beieinander, glaube ich, auf Bundesliga-Niveau. Ich glaube, das wird am Anfang ja auch mal bei Jeff Chabot gesagt. Ja, als Luca Kilian und ich viel gespielt haben, weil wir in einem Flow waren in der Europasaison. Und ja, der hat seinen Kritikern auch mehr als bewiesen. Cenk, ich glaube, ist jetzt ein ähnlicher Weg. Ja, tut uns einfach richtig gut im Moment. Und ja, ist auch für die Spieler dann meist keine leichte Situation, wenn man ja wenig Spielzeit hat. Gerade als Innenverteidiger wirst du ja auch nicht irgendwie mal 20 Minuten reingeworfen, sondern spielst du meistens 90 oder 0. oder so ist zumindest die Erwartungshaltung. Deswegen ist da vielleicht sogar noch mal ein bisschen schwieriger, in den Rhythmus zu kommen, wenn man wenig spielt.
Du hast gerade gesagt, du warst jetzt die letzten ein, zwei Wochen nochmal weg für deine Reha, also nicht tagtäglich hier am Geisbockheim, nicht so nah dran an der Mannschaft. Trotzdem von deiner Beobachtung her, was würdest du sagen, hat sich jetzt geändert nach dem Trainerwechsel unter René Wagner? Wie wirkt die Mannschaft auf dich in den 4 Spielen, die sie jetzt unter René gemacht hat?
Ja, gute Frage. Ich bin gerade den ersten Tag wieder hier. Ja. Deswegen habe ich auch nur die Eindrücke ja eigentlich aus dem Fernsehen. Und ja, ich glaube, wir wirken schon gefestigter. Ich glaube, ja, sie sind vielleicht nicht mehr, jetzt mit Ausnahme des Leverkusen-Spiels, vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär, aber schon deutlich ja, ergebnisorientierter auf den ersten Blick. Ich meine, die Serie aus vorher 4 ungeschlagenen Spielen, korrigiere mich, ja, belegt es ja. Ja, und ich glaube, insgesamt sind wir auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, jetzt auch den Klassenerhalt einzutüten.
Wie eng ist der Kontakt, also wenn du jetzt mal nicht gerade weit weg bist und die Reha durchziehst zur Mannschaft, auch außerhalb des Platzes vielleicht, gehst du mit dem einen oder anderen nochmal einen Kaffee trinken, was essen, also wie ist da der Austausch aktuell?
Ja, eigentlich ist ja mein Reha-Alltag so gestaltet, dass ich zu den gleichen Zeiten hier bin am Geisbockheim wie die Mannschaft auch, deswegen ist es so vom reinen Kontakt außerhalb des Spielfelds so, als wäre ich fit, also wir essen hier zusammen Mittag, wir trinken Kaffee, ich sehe die Jungs morgens in der Kabine, wir trainieren in der gleichen Halle und wenn die Jungs rausgehen zum Training, bleibe ich halt drin. Deswegen, also ich bin schon nah dran an der Mannschaft, aber klar, das Wichtigste passiert auf dem Platz, das passiert in den Besprechungen, da bin ich nicht dabei. Ja, am Wochenende bei den Spielen, ja, ist aber auch fein für den Moment so, dafür bin ich auch noch ein Stück weit weg vom selber wieder zurückkehren. Deswegen ist das auch fein, dass ja, da dann vielleicht ein bisschen Distanz ist.
Ja. Ich kann mich noch an unser letztes Gespräch erinnern, das war, ich schätze mal, so 5, 6 Wochen nach deiner OP, da hattest du noch die Krücken, die Schiene am Knie und so weiter, hast aber direkt gesagt, ich will wieder auf den Fußballplatz. Das ist auch nach wie vor dein großes Ziel, oder?
Ja, und ja, im Zweifel ist es seitdem deutlich besser geworden, ja, um mein Knie. Deswegen ja, hat sich der Wunsch eher noch verfestigt oder das Ziel. Deswegen ja, bin ich da kein Stück voll abgerückt, sondern im Gegenteil dem Ganzen wieder, glaube ich, ein Stück weit näher gekommen.
Ja, die Verletzung oder der Tag der Verletzung in Dortmund ist jetzt fast genau ein halbes Jahr her. Wie weit bist du auf deinem Weg zurück und wie sieht der Plan jetzt für die weiteren Wochen aus?
Ja, ja, erstmal vielleicht einordnen vorweg. Also ich meine, das war ja doch schon eine heftigere Knieverletzung. Ja, nichts so super Alltägliches. Also ich meine, es gibt auch genug gute Beispiele, die das auch schon überstanden haben, aber es war ja schon eine schwerere Verletzung. Das heißt, die Anfangszeit war schon auch noch länger auf Krücken, bis ich dann wieder ohne Krücken gegangen bin, ist eine ganze Zeit vergangen und so muss man den Zeitpunkt eigentlich eher nehmen als meinen wirklichen Reha-Start und der ist jetzt ja knappe 4 Monate her. Dafür bin ich echt auf einem richtig guten Weg. Ich meine, klar, ich habe noch ein Kraftdefizit durch die lange Zeit auf Krücken und ja, man ja auch bewusst das Knie am Anfang schont. So, das gilt es jetzt aufzutrainieren, damit ich dann auch wieder ja, ins Springen und Laufen komme. Das ist jetzt so das nächste Ziel. Und ja, kann das Knie jetzt aber ja, weitestgehend eigentlich voll belasten im Krafttraining und kann da für die Muskeln gute Reize setzen.
Ja, und neue Reize setzen dann auch ab und zu mal so einen Tapetenwechsel, wie du jetzt auch angesprochen hast, wo du mal in den Bergen dann trainierst. Du hast dazu auch was gepostet auf deiner Instagram-Seite. Da muss ich jetzt erstmal nachfragen. Jan Thiemann hat kommentiert, mein Lieblingsinfluencer. Höre ich da eine gewisse Ironie raus, oder?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Erste oder nicht derjenige, der dauerhaft irgendwie auf Social Media ja, aktiv ist, aber ich glaube, es ist eigentlich eine ganz cooles Tool, ja, um auch so ein bisschen teilhaben zu lassen, um auch so ein bisschen, ja, selber in der Hand zu haben, was gebe ich nach außen, was möchte ich den Leuten zeigen und da möchte ich eigentlich zeigen, dass ich auf einem richtig guten Weg bin, dass, ja, ich wieder Spaß und Freude auch an dem, ja, irgendwie in der Reha finde, dass mein Knie zunehmend wieder mehr mitmacht und deswegen dachte ich, schadet es nicht, wenn man da, ja, mal einen kleinen Einblick gewährt und ich glaube, die Jungs haben sich natürlich auch gefreut, dass ich mal ein bisschen was preisgebe.
Ja, und ich glaube, viele Fans haben sich auch gefreut, also ganz viele tolle Kommentare, die dir einfach nochmal, ja, alles Gute gewünscht haben für die Reha-Zeit. wie sehr hilft sowas weiter, wenn du das liest?
Ja, ich glaube sowieso, also die Anteilnahme an meinem Verletzungsfall war eh überwältigend, also das kann ja nur helfen, ja, der Zuspruch war riesig, das hat sich ja jetzt über die ganze Reha eigentlich ja gezeigt, ich glaube einerseits der Schwere der Verletzung geschuldet, aber auch scheinbar, dass ich ja in Teilen ganz gut ankomme hier, wie ich mich ja verhalte oder gebe, und das ist dann natürlich ein cooles Feedback oder hilft einem dann auch den Weg konsequenter zu verfolgen, um wieder auf dem Platz zu stehen.
Ja, und was ich sehr interessant fand bei den Bildern, die du gepostet hast, also verschiedenste Übungen, die du gemacht hast, an der Kraftmaschine, nenne ich es jetzt mal, wo du das Bein dann durchstrecken musstest, also für den Muskelaufbau, nehme ich mal an. Du warst auf dem Rennrad zu sehen und dann hast du bei einer Übung eine VR-Brille auf.
Ja.
Erklär mal, wozu diese Übung gut ist und was siehst du da in der Brille?
Ja, man lebt sozusagen in der Brille für den Moment da. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal so eine VR-Brille auf hatte, kann, glaube ich, nachvollziehen, dass das mittlerweile ziemlich realitätsnah ist. Ja, und da geht es eigentlich darum, einen externen Fokus zu setzen, dass ich ja mein Knie so ein bisschen ausblende unten, auf kommende Gegenspieler reagiere, auf Bälle annehmen muss, Bälle wieder passen muss, dass man so ein bisschen den Fokus weg von diesem, oh, mein Bein ist verletzt, ist betroffen, hin zu automatisierten Bewegungen wiederfindet und auch saubere Bewegungen ausführt, wenn irgendwie wieder, ja, ich sag mal, ein Störsignal kommt, ob es ein Gegenspieler ist, ob es ein Ball ist, und das kann man damit in der Frühphase ganz gut abtesten, weil es halt wichtig ist, ja, dass man wieder, ja, auch, dass das Knie automatisch stabil in der richtigen Position steht. Und ich glaube, das hilft da ungemein, gerade in so einer Frühphase, wo ich jetzt vielleicht noch nicht wieder auf dem Platz bin, auch diese Komponente mit ins Training zu nehmen.
Du hattest ja leider schon mal zu Beginn deiner Fußballerkarriere zwei Knieverletzungen sogar. Mhm. Über die Jahre gesehen, hat sich da viel verändert im medizinischen Bereich, gerade was die Reha da betrifft, jetzt zum Beispiel mit der VR-Brille?
Ja, ich glaube schon super viel. Also ich glaube, die Trainingswissenschaft insgesamt hat einen Riesenschritt gemacht, nicht nur im Fußball, auch wenn man sich irgendwie den Radsport anschaut oder andere Branchen oder selbst unsere Trainingssteuerung heute, also das mit vor 10 Jahren auch nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Mittlerweile tragen wir GPS-Sender im Training, so als ich angefangen habe, gab es das auch noch nicht. Und genauso hat sich im Reha-Bereich, glaube ich, auch was getan. Und es gibt da eine Menge Forschung, die mir jetzt zugutekommt.
Wie viele Momente hat es gegeben, wo du gesagt hast, boah, ich habe echt keinen Bock mehr, jetzt mich wieder hier durchzuquälen durch die ganzen Übungen? Macht das alles noch Sinn? Oder bist du so ein Typ, der da wirklich gnadenlos durchzieht?
Ja, eigentlich echt nicht so super viele. Klar hadert man am Anfang so, warum es gerade mir dann irgendwie wieder passieren musste, aber sag mal so, ab dem Moment, wo man selber merkt, dass man vorankommt, sind das eigentlich die Momente, in denen ich mich dann irgendwie wieder hochgezogen habe, dass ich eher mehr versucht habe, die Momente vor Augen zu führen, wo man merkt, okay, das Knie fühlt sich wieder nach meinem Knie an, es lässt mehr zu, ich kann das wieder machen, ich kann dies wieder machen, ob es am Anfang ja der Moment war, wo ich es wieder bewegen durfte, dann die Krücken los wurde, und so gibt es ja immer in so einer langen Reha so kleine Meilensteine, und ich glaube, ich tue gut daran, mich daran zu hochzuziehen und nicht so viel in den Rückspiegel zu schauen.
Und ich gehe mal davon aus, da hilft dann einfach auch die Erfahrung aus den früheren Jahren, aus den beiden anderen Knieverletzungen, dass man ja automatisch vielleicht geduldiger mit sich umgeht, oder?
Ja, traurigerweise habe ich daher dann schon einen Erfahrungsschatz, der mir jetzt schon hilft, auch ja Sachen einzuordnen, nicht zu ungeduldig zu sein, Sachen zu relativieren, und ja, man blickt schon irgendwie anders drauf als auch mit Anfang 20. Also ich glaube, die persönliche Reife ist auch nochmal eine andere als mit 20. Deswegen glaube ich, dass das zumindest mir zugutekommt.
Ja, über den Zuspruch der Fans haben wir schon gesprochen. Viele Genesungswünsche und so weiter auch von anderen Profis. Wer hilft dir sonst noch während dieser langen Zeit?
Ja, also meine Freundin absolut. Ja. Also das ist echt nicht doll genug hervorzuheben. Mhm. Die unterstützt mich da in allem. Und
man muss auch mal schon mal was aushalten, schlechte Laune
nee,
und so weiter.
Nee, das echt nicht. Also ich glaube, ich bin jemand, der das dann schon ganz gut filtern kann und trennen kann. Das, wenn ich mal schlechte Laune habe, die ich auch am Geist verkeimen lasse.
Womit lenkst du dich ansonsten ab, wenn du jetzt mal nicht in der Reha bist, nicht auf dem Trainingsplatz, in der Kabine irgendwo rumwerkelst und am Comeback arbeitest? Also ich als Laie würde jetzt sagen, du hast jetzt deutlich mehr Zeit. Und wer mehr Zeit hat, kann ja mal andere Dinge angehen.
Ja, ist das so? Ich glaube, das täuscht ein bisschen, weil so dieser Reha-Alltag schon ja zeitintensiv ist. Man muss nicht so viel Rücksicht auf ein mögliches Spiel am Wochenende nehmen. Das heißt, man kann schon jeden Tag 4-5 Stunden hier verbringen mit Behandlung auf der Liege, mit Training im Kraftraum und so schön ist, wenn die Beine geschont werden, gibt es immer noch genug andere Muskelpartien, die man belasten kann. Und ja, darüber hinaus ist zumindest ganz schön, dass man in diesem Reha-Setting ja schon, ich zumindest oft einen freien Sonntag habe, dass man, ich sag mal, sein Wochenende vielleicht auch mal wie normale Arbeitnehmende verbringen kann. Ich dann ja mit meiner Freundin irgendwie Sachen machen kann am Wochenende. Das tut dann auch mal gut. Und ich glaube, die Sachen muss man sich dann in so einer langen Reha auch rausnehmen, dass es zumindest ein paar Sonnenseiten auch hat.
Gibt es denn irgendeine neue Leidenschaft, die du für dich entdeckt hast, um dich ein bisschen abzulenken? Hast du angefangen, ein Buch zu schreiben?
Nein, nicht wirklich. Ich meine, jetzt, wenn wieder so gutes Wetter ist, fahre ich super gerne Fahrrad. Haben wir jetzt in den Bergen auch gemacht. Aber ich habe mich jetzt nicht selbst neu erfunden in der Zeit.
Okay, welches Buch liest du denn gerade oder hast du zuletzt gelesen?
Boah, ich lese gerade Eine Familie in Deutschland von Peter Prange.
Okay, sag mir jetzt nicht, in welche Richtung geht das, welches Genre?
Es ist eigentlich ein Historienroman-Drama und spielt in der Stadt Fallersleben, Wolfsburg, zur Errichtung des VW-Werks in der Zeit des, zur Hitlerzeit.
Okay, was mich zur nächsten Frage bringt, du bist noch keine 30, aber bald. Mhm. Und man wird halt nicht jünger im Leben. Ist nun mal so auch bei Fußballprofis. Hast du dir jetzt, klar, Ziel ist, erstmal wieder auf den Platz zu kommen und nochmal zu spielen, aber trotzdem jetzt in der Zeit auch mal Gedanken gemacht, was ist eigentlich nach der Karriere? Wo könnte es da hingehen? Gibt es schon solche Gedanken oder ist das noch zu weit weg?
Ja, die gibt es absolut. Ich meine, nicht nur, weil das irgendwie näher rückt, sondern weil ich mich ja auch irgendwie über den Fußball hinweg irgendwie gerne mit Dingen befasse und versuche das in der Zeit jetzt so ein bisschen für mich auszutarieren und vielleicht hier und da mal einen Einblick zu gewinnen, unter anderem auch hier auf der Geschäftsstelle so. Aber das absolute Ziel ist, ja, jetzt wieder fit zu werden und noch ein paar gute Fußballjahre zu haben. Und wenn mich der Fußball eins gelehrt hat in den letzten Jahren, dass es eh nie so richtig planbar ist, dass man ja alles oft super kurzfristig ist, dass man ja irgendwie in Sachen manchmal reinstolpert oder wenn sie einem ans Herz gewachsen sind, auch irgendwie länger bleibt, als man vielleicht am Anfang denkt. Deswegen würde ich gerne einen Blick in die Glaskugel werfen, aber ja, habe mir angewöhnt, das eigentlich nicht mehr zu tun oder nicht mehr diese Was-wäre-wenn-Sachen durchzuspielen. Ich möchte noch ein paar Jahre spielen und aber dann hört ja das Leben nicht auf und dann möchte ich auch eine tolle, ja, erfüllende Aufgabe haben und wie die dann aussieht, weiß ich aber noch nicht.
Könnte aber durchaus sein, dass sich das dann auch im Fußballbereich abspielt.
Ja, das könnte.
Es gibt ja auch Profis, die sagen, nee, also mit Fußball will ich da nichts mehr zu tun haben, ich mache was komplett anderes.
Das möchte ich gar nicht ausschließen, weil ich glaube, dass ich ja hier auch schon irgendwie eine gewisse Expertise in diesem ganzen Sport, in dieser Sportbranche habe und selber auch schon so ein paar Sachen gesehen habe. Aber wie mit jeder Sache ist auch im Fußball so, dass es nicht nur Sonnenseiten hat und gerade so als Spieler jetzt, man nicht so super flexibel ist, das würde ich mir gerne offener halten später, glaube ich. Ich möchte auch nichts ausschließen und am Ende, glaube ich, stolpert man da in irgendwas hinein oder kommt alles schon so, wie es kommen soll.
Kummelosse, wie der Kölner sagt. Du hast es gesagt, jetzt erstmal das große Ziel, zurück auf den Fußballplatz kommen. Als Profi gehört da auch eine Vertragssituation zu. Wie ist der aktuelle Stand? Wie sind bisherige Gespräche mit Thomas Kessler gelaufen?
Ja, ich meine, möchte euch da nicht unbedingt mit an den Tisch setzen, aber ich glaube, wir sind ja auf einem ganz guten Weg, uns da auch einig zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass es so lange noch dauert.
Dann behalten wir das im Auge. Timo, vielen Dank für deine Zeit und weiter alles Gute. Komm schnell zurück auf den Platz.
Danke.
Ja, würde ich mich super freuen, wenn er bald wieder auf dem Platz steht im FC-Trikot und mit der Mannschaft zusammen um Tore und Punkte kämpft bzw. Tore verhindert als Innenverteidiger. Alles Gute, Timo Übers. Und Timo wird natürlich weiter mitfiebern mit der Mannschaft, jetzt auf der Zielgeraden. Noch ist der Klassenhalt nicht ganz geschafft, aber es fehlt nicht mehr viel. Ein kleiner Schritt wird vermutlich reichen und der wird hoffentlich gemacht. Am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin. Es wird Zeit, in der Hauptstadt gegen Union bei den Eisernen endlich mal einen Bundesligasieg einzufahren. Wäre ein guter Zeitpunkt und ihr, ich sage das jetzt einfach mal mit voller Überzeugung, trotz der technischen Probleme am vergangenen Samstag, und ihr könnt live dabei sein. Über das Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere die kompletten 90 Minuten aus der alten Försterei. In Ausschnitten schaltet gerne das Programm Radio Köln ein. Die Kollegen schalten dann raus nach Berlin. Auch da bekommt ihr zumindest das Wichtigste live mit. Ich bin guter Dinge, dass das diesmal technisch reibungslos klappt. Sportlich dann hoffentlich auch, dass die Punkte mitkommen nach Köln. Und dann ist der Klassenerhalt geschafft. Bis dahin, Madet Jod, Samstag 15:30 Uhr.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln.